Okay, jetzt Lukas 8, Vers, warte. Vers 26. So, jetzt kommt die Action langsam rein ins Evangelium hier. So tolle Geschichten, viele Wunder. Nur nochmal rückblickend. Jesus hat sich aufgeopfert und gedient. Die Jünger waren auch mit dabei. Die hatten keine Ruhe. Das ganze Volk kommt von allen möglichen Ecken, so wie Israel zum Passafest. Ne? Aus allen möglichen Winkeln kommen sie zusammen, treffen sich auf dem Weg. Und fand ich so schön jetzt letzte Woche, als wir Sonntag diesen Psalm gelesen haben, diesen Pilgerpsalm, ne? Wo das Volk sich in dieser trockenen, toten Wüste halt trifft, um zu übernachten zusammen. Ne? Auf einmal Lobpreis da, so eine Vorfreude, eine Erwartung auf ein schönes Fest, so auf tolle Musik, die sie so nicht haben, auf Gebete und Gottesdienst und so ist es hier mit Jesus. Ne? Auf einmal ist er dieses Fest, dieser Grund, dieser Tempel, wo das Volk Gottes hinkommt, um Gott zu hören, seine Schönheit zu sehen, seine Herrlichkeit und Macht, um selber geheilt zu werden oder Weisheit zu bekommen, Frieden zu finden, ne? Und das, was herrlich ist, das ist Gottesdienst. Das ist das, was wir haben. Sonntags, mittwochs, montags, dienstags, wer auch immer hier in der Woche drin ist, hier ist immer Gottesdienst. Da, wo zwei oder drei sich versammeln, ist Gottesdienst. Und wenn die zwei oder drei auch Gott erkennen wollen, ist es ein lauter Dienst, der einfach wunderbar ist und herrlich. Ne? Aber so wie jeder Mensch ist auch Jesus müde und irgendwann mal. Und das ist, unterlegt sich, er sagt so, komm Leute, machen wir mal Pause, gehen wir was essen, wir gehen mal ins Boot und fahren mal auf die andere Seite. Ja. Und diese andere Seite, werden wir heute sehen, da sind Schweineherden, also es ist ein Ort, wo keine Juden sind. Oder zumindest Juden, denen es egal ist, was Gott sagt. Ne? Wir gehen es einfach mal dorthin, wo wir Ruhe finden für uns. Und so legt er sich ins Boot und pennt ein. Was für mich einfach genial ist, dass Gott das mit in sein Wort reingeschrieben hat. Ne? Weil das für mich bedeutet, egal wie toll ich auch bin, wie rein, wie herrlich, es ist mir unmöglich, über das Physische hinaus zu tun, außer Gott gibt das. Ne? Auch Jesus musste einfach mal ein Nickerchen machen. Mitten am Tag. Und der Sturm kommt und die Jünger kriegen Panik und anstatt auf die Ruhe von Jesus zu gucken im Boot und sich daneben zu legen, so sehen sie nur um sich drum, die Todesgefahr und die Anfechtung und die Wellen und wecken Jesus auf mit lauter Stimme und mit richtenden Worten. Ja, wir kommen um, willst du uns nicht retten? Ja. Und Jesus steht auf und sagt Ruhe. Und alles ist ruhig. Der Wind ist weg, der Regen ist weg, die Wellen sind weg. Und die Jünger werden ruhig. Und jetzt sind sie auf dem Weg und heute landen sie an dieser Stelle, wo Jesus sie hinführen wollte. Und natürlich kriegen sie genau das, was sie nicht erwartet haben. Keine Ruhe, sondern Action. Also, Vers 26, Lukas 8. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, da kam ihnen ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleidung mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Ne? Du erwartest Ruhe, ne? Das Meer hat sich endlich wieder beruhigt, das Wasser tropft noch runter und man denkt nur, oh, jetzt einfach nur ein Feuerchen machen, ein Barbecue drauf, ne? Mich trocknen, und sie steigen vom Boot aus und was kommt ihnen entgegen aus den Gräbern? Ne? Matthäus sagt zwei Besessene, nur einer redet. Und da kommt er nackt. Ne? So wie Gott ihn erschaffen hat. Ne? Steht irgendwo, dass er sich Legion nennt. Es sind sehr viele Dämonen in diesen zwei Männern. Ne? Und er kommt an. Ne? Und das erwartest du nicht. Ne? wenn du vorhast, mit deiner Gemeinde zum Barbecue zu gehen, ne? Zu einer stillen Zeit, um mal wieder aufzutanken, so Frische zu kriegen, ne? Da steht jetzt dieser Besessene da und guckt Jesus in die Augen, ne? Und sagt, Vers 28, als er aber Jesus sah, da schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäl mich nicht. Denn er hatte den unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Dieser Zombie kommt auf Jesus zu. Und Jesus sagt zu ihm: Haut ab, Dämon, raus aus diesem Mann. Aber sie wehren sich. Und sie kommen vor Jesus, schreien und knien nieder und sagen: Bitte quäl uns nicht weiter. Lass uns in Ruhe. Bitte lass uns nicht fahren ins Totenreich. Warte. Denn er hatte einen unreinen Geist, Menschen ausgefangen, denn er hatte schon lange Zeit. Wo war ich denn? Ich muss halt meinen Finger drauf halten. Danke. Ja, quäl mich nicht. Denn er hatte den unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln und wurde von den Dämonen in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihm gefahren. Und er bat ihn, er möge ihn nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Dieser Mensch war eine Bedrohung für die Menschen in der Stadt dort, die dort lebten. Du konntest den Weg nicht mehr nutzen, weil die sofort aus ihren Gräbern kommen und die Menschen anfallen. Ne? Das Volk versucht, sie zu binden und zu ketten, damit sie Ruhe haben. Ne? Aber sie haben übernatürliche Kraft, um zu reißen alles. Nichts kann diese Dämonen aufhalten, zu zerstören. Und da ist unser Jesus. Und Legion sind 6.000 römische Soldaten. Das ist eine Legion. 6.000. Ja. Und vielleicht sind es weniger als 6.000, aber es sind so viele Dämonen in diesen zwei Menschen, dass der Dämon sagt: Legion, sehr viele. Ja. Du musst dir das vorstellen. Sag mal einfach, es sind 6.000. Stell dir 6.000 stark ausgerüstete Soldaten vor, die viel mächtiger sind, als du es je sein kannst, als Mensch. Ne? Und diese Macht, diese Armee, diese Gewalt, steht vor Jesus. Und Jesus kämpft nicht, sondern Jesus ist einfach nur da. Und dieser große Feind kann nichts anderes tun, als zu betteln, sich hinzuknien. Deswegen ist es Aberglaube, vor Dämonen Angst haben zu müssen, dass man besessen wird oder sonst was. So, die Kraft ist nicht im Dunkeln, sondern die Kraft ist im Licht. Mich beruhigt das. Jesus kämpft hier nicht gegen 6.000 Dämonen, sondern er regiert über sie. Und sie kommen mit ihren Flehen, mit ihren Bitten: Wir wollen nicht in diesen Abgrund, da wo Jesus 3 Tage gepredigt hat. Über den Sieg am Kreuz. Wo auch sagt Petrus im 1. Petrus 3, auch die gefallenen Engel zu Moses Zeiten, also Noahs Zeiten waren, die hier Geschlechtsverkehr hatten mit Menschenfrauen, ne? Wo dann die Riesen herkamen von Goliath und so weiter. Wo auch die Menschen sind von Noahs Zeit, wo er da über 100 Jahre gebaut hat, eine Arche und Buße gepredigt hat, aber 8 Seelen wurden nur gerettet. Ne? Der Rest wollte nicht hören und umdrehen zu Gott. Lange Gnadenzeit. Und zu denen ist Jesus dann gekommen in den 3 Tagen, wo wir ihn hier nicht gesehen haben auf der Welt, vom Kreuz bis zur Auferstehung, und hat Sieg gepredigt. Und was auch immer man 3 Tage lang im Totenreich predigt. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Moment, ne? so ein. Aber die wollen da nicht hin. Und es ist interessant, dass manche Dämonen weiter rum ihre Arbeit machen können hier. Ne? So wie, da kommen noch ein paar Wochen zu, wo Jesus sagt, so ein, ja, von einem Mann wurde ein Dämon ausgetrieben und der Dämon ging. Der Mann, sein Herz war rein und gesäubert. So ein, aber niemand hat dort Wohnung genommen. Ja. Also kam der Geist mit 6 anderen Dämonen zurück und es war schlimmer für ihn als vorher. Ja. Deswegen muss man auch vorsichtig sein und Weisheit haben und Gott fragen, so ein, soll ich diesen Dämon austreiben oder nicht? Ja. Wenn da ein Herz ist und ein Mensch, der sagt so ein, ich will auch mit Christus nichts wissen, so, dann ist es vielleicht weise, den einen Dämon da drin zu lassen, bevor es noch schlimmer wird. Ich weiß, viele haben bei dem Thema Dämonen und so Angst oder unwohles Gefühl, weil, ne, ich hoffe hier drinnen nicht. So, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil dieser Kampf ist stetig da mit Engeln und gefallenen Engeln für unsere Seelen. Ne? Auch das Wirken von Satan und seinem Gefolge ist ständig da. Ne? Wahrscheinlich sind wir nicht wichtig genug, dass Satan persönlich zu uns kommt, so wie er zu Jesus kam. So ein, aber im Endeffekt kommt er trotzdem durch die, die ihm gehorsam sind. Ne? Wie auch immer das alles abläuft, oder ist mir auch egal. Das, was ich wissen muss als Gläubiger, ist, ich brauche mich nicht zu fürchten. Mein Gott ist stärker. Selbst wenn alle Dämonen kommen, die es gibt, so und alle gefallenen Engel, brauche ich mich nicht zu fürchten, wenn ich meinem Jesus bin. Ja. Die werden nicht vor mir knien, aber die werden vor Christus knien, der in mir ist. Das ist unsere Sicherheit. Und deswegen können wir auch unserem Feind gegenüber Angesicht zu Angesicht gehen und mit Gewissheit, ohne Furcht sagen, so ein Gott wird siegen. Keine Kraft ist so mächtig wie die, die Gott hat. Und Sie sehen da diese große Schweineherde und in Markus 5 steht, dass es 2000, so an die 2000 Schweine waren. Also eine Riesenherde. So, und der Dämon dreht sich um und guckt so und ich möchte, lass uns da hier in diese Schweine fahren. Lass uns bitte hier oben. So, und Jesus sagt, okay, mach ich. Bisschen hinterlistig, so ein, weil die freuen sich wahrscheinlich, ach gut, wir haben Glück. Ne? Und es geht ab in die Schweineherde und raus aus den Männern. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde, die stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Ne? Gott hat Humor, sage ich immer wieder. So ein, ja. Und im Endeffekt sind sie im Abgrund. Aber da waren noch Menschen dabei, die das beobachtet haben. Nicht nur die Jünger, und nicht nur die besessenen Männer, sondern die Hirten von den Schweinen. Vers 34. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, da flohen sie, gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem Dämon ausgefahren war, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Jeder hat den Besessenen gekannt. Das sind, und aus diesen, und du musst dir das vorstellen, ich meine, kannst du dir vorstellen, nackt zwischen Steinen und Dreck zu leben über Jahre? Ohne Pflege, mit lauter Prellung und was auch immer, so ein stinkend, ne? So ein, und dann kommt Jesus in dieses Leben von diesem Menschen rein, ne? Und bekleidet ihn neu und macht ihn sauber, macht ihn vernünftig und klar. Und dieser Mensch hier, so ein, der sitzt zu Jesus Füßen, ne? Der bleibt bei Christus. Wir werden nachher noch sehen. So, und dann kommt die Welt. Ja. So, die diesen kaputten Menschen nur kennen und so. Und ne, die Hirten kommen da an und der Befreite sitzt da, bekleidet und sitzend und vernünftig. Ne. Hi Leute, wie geht's? Ne? Wo vorher da saß, so ein, was für Zeugnis. Ne? Wo ich halt dran denken muss, wie ich zu Christus kam. Ich war nicht ganz so schlimm, ich war angezogen. So ein, aber wir kennen einige Menschen in unserem Umfeld, oder? Die so einen Eindruck machen. Ne? Leute, wo man lieber einen Bogen gehen würde, so, ne? So ein, Menschen, die total zerstört sind und wo man absolut nicht sich denken kann, dass da eine Hoffnung ist oder so, dass derjenige wieder normal wird. Ne? Ich kenne einige von solchen Chaoten. Menschen, die das Leben kaputt gemacht hat und ihre Entscheidung und ihre Gottlosigkeit. Ne? Und das ist eben das Schöne. Aber da, wo Jesus kommt, da kann auch so jemand absolut verändert werden. Von einem Moment auf den nächsten. Da, wo Christus befreit, da ist Freiheit da. Und das ist das Schöne. Deswegen, da, wo die Welt nicht hingeht, was die Welt versucht zu binden und wegzudrücken, so, das ist der Ort, wo Christus uns hinschickt. Weil wir wissen, dass Jesus alles heilen kann. Vielleicht gibt es auch solche Eindrücke in deinem Leben, ne? Wo du denkst, es ist unüberwindbar und unveränderlich. Es war schon immer so. Es ist grausam. Es zerstört mehr und mehr so ein. Aber auch da, wenn Christus dort drinnen reinkommt und das berührt so, und dann wird auch das heilen und gesund werden. Das ist kein Versprechen von Gott, sondern das ist eine natürliche Folge von der Präsenz Gottes. Deswegen dient es uns auch allen das zum Guten. Ne? Vieles muss ich gar nicht beten, sondern vieles darf ich erwarten, einfach nur, weil ich Christus da drinnen suche und da rein lasse. Ne? Und es ist ganz klar, dass ein Raum nicht dunkel bleiben kann, wenn ein Licht angeht. Sondern der Raum wird hell und die Dunkelheit weicht. So, als ob es nie da war. Lass Christus aufräumen und berühren. So ein, ob ich es, dass wir uns nicht verschließen für irgendjemanden, nur weil er zu kaputt scheint. Hier sitzt jetzt dieser vernünftige, wiederhergestellte Mensch mit einem neuen Leben. Das ist was, wo man Danke sagen kann, wo man preisen kann. Ne? So, und es geht weiter. Die Volksmenge sah ihn und fürchteten sich, Vers 36. Die aber, welche es gesehen hatten, die erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihnen die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener: Ach, komm doch zum Mittagessen vorbei, wir wollen dich kennenlernen. Ne? Nee, sagen sie nicht, wisst ihr. Sagen die Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, sagen von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber, er stieg in das Schiff und er kehrte zurück. Da ist Christus und verändert alles für diese Männer. Aber das Volk ist noch nicht bereit, das dort lebt. Das Herz ist nicht vorbereitet. Sie sehen nur ihre Kosten, die sie jetzt haben. Und manchmal, wenn Gott uns irgendwo hinschickt, kostet es auch andere. Da, wo Jesus ist, gibt es Veränderung. Und nicht für alle ist das positiv. Und 2000 Schweine dauert wahrscheinlich eine Weile, bis man die wieder gezüchtet hat. Aber ich denke, dass es noch mehr ist als einfach nur das wirtschaftliche Denken so, ne? So Verlustrechnung, sondern du siehst doch hier, die haben Angst einfach vor dieser Kraft und dieser Herrlichkeit, die sie in Jesus sehen. Deswegen sagen sie, geh weg. Und ich kann es beobachten, ob jetzt gottesloser Mensch, ja, da kann man das nicht beobachten, weil die Gott nicht kennen, aber sagen wir mal, ein gottesfürchtiger Mensch, der wieder gottlos lebt. Ja. Da kannst du sehen, wenn Christus dadurch jemand anderes, durch einen Bruder oder Schwester oder was auch immer reinkommt, da ist diese Abwehrreaktion. Ne? So ein, es ist schwer, wieder zu dem Punkt zu kommen, wo man gottesfürchtig lebt. Ne? Und auch wir können gottlos leben und gottlos denken. Das tun wir dann, wenn wir nicht den Willen Gottes tun oder wenn wir uns vollpratzen mit irgendwelchen Mist, ne, der uns nur dümmer macht statt klüger. Wenn wir unsere Zeit verschwenden mit Dingen, die absolut niemandem was nützen, so, Auch das ist ein gottloses Leben, weil in dem Bereich ist Gott nicht drin. Es ist so oft, dass ich in Furcht komme, weil ich nicht vertrauen kann einfach. Ich kann oft vertrauen Gott und habe viel Glauben bekommen von ihm, weil ich sonst nicht das tun könnte, was ich tue. Aber es gibt auch viele Momente, wo ich da bin und wo ich einfach nur noch am Meckern bin und undankbar, wo ich nur noch zweifle und einfach nicht mehr erwarte, dass Gott das noch irgendwie hinkriegt. In der Zeit bin ich in dem Maß dann gottlos. Aber der Gerechte, der Gott in seinem Zentrum hat, der gottesfürchtig lebt, der in Gott ist und mit Gott ist, der freut sich, wenn jemand kommt zu ihm und er erkennt noch mehr von Christus. Ich hatte jetzt hier, mein Pastor war da am Wochenende, war toll, so eine echt tolle Gemeinschaft. Also menschlich gesehen hatte ich keine Lust, weil ich müde war und davor schon Pastor war und davor ein Pastor und so immer anstrengende Gespräche zum Teil, ne? Aber auf der anderen Seite war es echt erbauend und erfrischend, ne? Weil das so ein Pastorending ist, von Gott zu quatschen, ne? Aber es ist schön und es tut gut, ne? Mit jemandem zusammenzusitzen, einfach von ihm zu hören, was er erlebt mit Gott, ne? Oder wie er zerbrochen wurde oder wie er keinen Glauben hat gerade oder was auch immer, ne? Und heult. Und ich dann da sitzen kann und sagen kann, oh ja, das kenne ich, da bin ich genau durchgegangen, oder ja, ich heule mit, weil ich gehe da gerade auch durch. Wenn dir fromm sein fremd ist oder fromm sein irgendwie anstrengend oder Quark oder zu viel oder nichts bringt, dann kannst du sicher sein, du bist ein zu gottlosen Wandel gerade. Ne? Und der Gerechte liebt das Frommensein. Jesus, hau ab. Bitte geh. Bitte verlass uns. Und Jesus ist gehorsam und tut, was wir ihn bitten. Aber Jesus lässt die Menschen dort nicht allein. Und dafür danke ich Gott. So oft, dass ich gesagt habe, geh, wenn als Christus in mein Leben gesprochen hat durch Leute oder Dinge, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Habe oft dann gesagt, oh, bitte geh, weil das war mir zu viel. Irgendwas, das hat nicht gepasst, das war mir zu krass, ich wollte das und fand es schön, was ich über Jesus gehört habe, aber ich konnte es nicht, ne? In der Lage, in der ich war. Und trotzdem hat Christus ist er immer wieder gekommen. Ne? Auf irgendeine andere Art, durch irgendeine andere Person. Und hat mehrmals angeklopft. Und hier lässt er diesen Mann zurück. Ne? Der Mann aber, Vers 38, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn. Ne? Und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und er verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihnen getan hat, Großes getan hat. Der Typ kommt einer von beiden fragt nur, ich möchte nachfolgen, darf ich dir nachfolgen, darf ich mit ins Boot? Der andere ist stumm die ganze Zeit. Mit denen redet Jesus auch nicht mehr. Aber dieser eine hier ist dankbar und sagt so, ja, ich möchte dir folgen. Ich möchte dieses neue Leben mit dir füllen und ich will Missionar sein, sozusagen. Ne? Und Christus sagt, nö, will ich nicht. Ne? Und das ist unterschiedlich. Ne? Ich kann von euch nicht das Leben verlangen, das ich habe, dieses neue Leben in Christus. Ich bin zum Glauben gekommen und bin sofort berufen worden, folge mir nach. Ja, ich war dieser Menschtyp, so, der irgendwo rumlatscht, ein bisschen was von Jesus hört und dann trifft er ihn auf einmal und guckt mich an und sagt, folgt mir nach. Und ich, okay. Und seitdem bin ich in dem Boot und habe kein eigenes Leben mehr. Ne? Aber bei anderen ist es ganz anders. Ne? Andere leben ihr Leben in Gott, ne? Und tun die Dinge, die man so tut hier in der Welt. Ne? Und irgendwann kommt Christus und sagt dann, okay, jetzt folgt mir nach. Ne? Und dann kann man sich entscheiden, gehe ich auf Mission oder nicht. Oder Christus sagt nie, folge mir nach, in dem Sinne, komm in mein Boot und verlass dein Leben und dein Haus und deine Familie. Dann ist es auch gut. Wir können von dem anderen hier überhaupt nichts erwarten oder verlangen. So, wir müssen jeden so nehmen in der Berufung, der reingeboren ist. Entweder als Freier oder als Sklave. Ich kann nur von mir aus sagen, aber das auch nur, weil das meine Berufung halt ist. Für mich möchte ich nichts anderes mehr tun als das. Und hier ist dieser Mensch so, und er hat ein neues Leben bekommen in Gott. Und Gott gibt ihm eine Aufgabe und er sagt, geh in dein Haus, fang wieder an zu arbeiten mit dem, was du gemacht hast, bevor die Dämonen kamen. Und erzähle, was ich dir getan habe. Und dieser Mann geht durch die ganze Stadt und jeder kennt ihn so und fängt an, von Christus zu erzählen, seinem Gott. Und das finde ich hier so schön, weil Christus sagt halt, kehre zurück und erzähle, was Gott an dir groß getan hat. Und dann steht da, und er ging durch die ganze Stadt und erzählte, was Jesus ihm groß getan hat. Der hat verstanden, wer Christus ist. So. Und wenn du es so willst, ist er eine Art Evangelist geworden. Und es gibt verschiedene Formen von Evangelisten. Es gibt einmal die, wie er hier, die auf ein total fremdes Feld kommt, das noch nie bearbeitet wurde. Und die müssen erstmal Bäume rausreißen, die großen Felsen zur Seite kloppen, das Feld pflügen und alle Steine rausholen, das Unkraut und alles, die Wege vorbereiten. Und dann gibt es die, die aussehen und bewachen und gucken, dass der Saat nichts passiert, genug Wasser da ist und so weiter. Und dann gibt es die, die ausgeschickt werden in die Ernte. Das sind Evangelisten, die gehen dann irgendwo hin, wo schon ewig lang vorbereitet wurde und Millionen von Gebete drin stecken, diese Menschen. Millionen von Begegnungen durch Christen, durch Christus in ihrem Leben. Und viele Millionen Male, nee, geh bitte, geh weg. Lass mich mein Leben leben. Das kostet mir zu viel. Aber dann kommt da ein Typ oder eine Frau und sagt, hey, Christus liebt dich. Du Buße. Ne? Und schon hast du da eine wie nennt man das? Was? Nee, wie nennt man das, wenn viele zum Glauben kommen? Danke. Eine Riesenerweckung durch einen oder zwei Leute. Ne? Und alle gucken dann auf diese eine Person, die eigentlich nichts gemacht hat. Ne? Aber die ernten darf. Ne? Und sagen, oh, siehst du, so musst du sein, so ein Glauben musst du haben, so dann kommt das. Aber diese Millionen von Arbeitern, die im Hintergrund waren, die nie irgendwie laut werden, außer bei Gott später oben vielleicht, die sieht man halt nicht. Ne? Das hier ist der härteste Job von einem Evangelisten. Den Boden vorzubereiten und nicht sehen zu dürfen, die Frucht sehen zu können, wie sie aufsprießt und wächst. Ne? Da kenne ich auch einige. Die haben keine feste Gemeinde oder so, die da, wo Gott sie hinschickt, da suchen sich eine Gemeinde und versuchen da zu dienen und zu helfen und die tun nichts anderes eigentlich, als den ganzen Tag durch die Stadt zu latschen und Gespräche zu suchen über Christus. Zum Beispiel, ich kann mir so gut Namen merken, Mike Macy und seine Frau Amberly, haben nichts anderes getan als das. Und dann hat Gott sie nach Tibet geschickt und dann sind sie halt dahin. War das Tibet? Ja. Nepal. Und dann ist Mike gestorben und jetzt ist Amberly da und macht weiter. Ne? Für die kann man echt beten. Und dann sind da manche Christen, die halt in diese Ordnung geboren sind, der Gemeinschaft und des Schutzes und des Systems, die das angucken und sagen, das sind Penner. Ne? Eigentlich fressen die sich nur durch, sowas machen die. Ne? Aber nee, manche Menschen beruft Gott einfach nur, geh in die Stadt und erzähle. Das ist was Wunderbares. Aber da braucht man Männer und Frauen mit großen Eiern und großen Eierstöcken. Ne? Weil das ist ein Job, wo du keinen Ruhm kriegst, keine Ehre kriegst, keinen Dank kriegst, wo du selber oft einfach denkst, so Herr, gib mir Flügel, ich will wegfliegen. Ne? Und egal wer du bist, einer von den dreien bist du auf jeden Fall. Warum? Weil du von Neuem geboren worden bist und das auf jeden Fall Christus gesagt hat. verkündige das Evangelium. Und die, die zum Glauben kommen, in die investiere dich dann persönlich. Macht's jünger. Ne? So, dass sie selbstständig werden mit mir. So, und von daher kann ich auch da niemanden richten und sagen, oh, der oder die gehen die ganze Zeit Flyer verteilen oder sonst irgendwas, so ein krass, warum macht ihr das nicht? Ne? So ein, aber die, die Flyer verteilen die ganze Zeit, können auch nicht zu den anderen kommen und sagen, so ein, gucken, was wir die ganze Zeit machen. So ein, ne, hast du Gott nicht lieb oder so? Ne? Dabei sitzt derjenige da und betet die ganze Zeit immer wieder für irgendwelche Leute, die ihr kennt. Ne? So ein, aber wie auch immer, Gott soll die Ehre kriegen. Und zum Schluss, woran ich hier denken musste heute, so ein, als ich wohl nachgedacht habe, ist halt dieses, du hast dieses neue Leben bekommen. Ne? Jeder von uns hat das, der Christus angenommen hat. So ein, und man muss halt erstmal entscheiden, was man für ein Typ ist. Entweder ist man stumm und geht weg von Christus und macht sein Ding weiter. Ne? So ein, oder man sagt, nee, ich bleib jetzt in Gott und lebe mein Leben für Gott und mit Gott. Ne? So wie der, von dem wir hier lesen. So ein, aber selbst da, in diesem Leben, ist halt jeden Tag Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ne? Und das ist eben dieses Selbststerben, von dem Paul letzten Sonntag geredet hat. Ne? Das, was mir bewusst geworden ist, gestern irgendwie auf dem Klo, warum auch immer, so ein, weißt du, dass egal welche Entscheidung ich treffe, ob gottlos oder gottesfürchtig, jede Entscheidung, die ich treffe, hat auch was Negatives für mich. Was Schweres, eine Last, ein Opfer, das ich bringen muss. Ja. So ein, zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, mein Leben, das ich in Christus habe, so zu führen, dass ich auf mich zentriert lebe, ne, und sage, ich will mein Auto, das ich mir wünsche, und das Haus, und dafür werde ich hart arbeiten. So ein, ne, mir ist das Ansehen der Welt, der Menschen wichtig, mit denen ich zusammen bin, und mir ist mein Spielzeug wichtig und meine Talente, dass ich besser und besser werde in dem, was ich gerne mache und gut kann. Ne, also wenn man sich entscheidet, sein Leben für sich zu leben und sich zu bauen, dann Gott geht damit. Ich kenne da viele Christen, ich kann nicht sagen, die sind nicht errettet. Ne? So ein hat es aber trotzdem auch ein Opfer, das man bringen muss, um dieses Leben zu leben. Ne? Eine Last. Und die Last dort ist halt, dass man nicht zufrieden wird und nicht dankbar werden kann. Ist unmöglich. So ein, natürlich in gewissem Maße, ne? So ein, meistens dann erst im späten Alter, aber ich rede jetzt von was anderem. Ne? Man hat so eine. Okay, wenn man zum Beispiel investiert man sich in Dinge, ne? Und sagt so, da, das macht für mich Sinn, mir neue Sachen zu holen. So ein, man wird aber nie fertig damit, sich neue Sachen zu holen, weil irgendwann ist das halt entweder veraltet. Ne? Und gar nicht mehr nutzbar oder es gibt besseres Updates davon, ne? Und das will man dann nutzen, ne? Weil man viel mehr Möglichkeiten hat und es geht ja immer weiter, ne? So ein, oder es geht kaputt, ne? Weil das nun mal die Welt hier mit sich bringt, das was defekt geht ist und dann muss man sich halt neu kaufen, ja? Ein bestes Beispiel ist ein Auto. Ich meine, du holst ein Auto, das du willst und das ist neu und das ist modern und schick, weil du das Geld dafür hast. Und du genießt das und fährst damit rum, ne? So ein, und ist doch in Ordnung, hast ja auch dafür gearbeitet, aber so geht es ja halt nicht ewig weiter, ne? Sondern das Auto wird älter und hat Macken, dann steckt man da Geld rein und irgendwann gefällt es einem nicht mehr. Weil die Autos nach 7 Jahren viel cooler sind oder nach 5 zum Teil schon, ne? So ein, und wenn man das Geld hat, holt man sich das nächste Auto. Ne? Und so ist es mit dem Haus, so ist es mit allem. Es ist halt, man investiert, aber man wird nie fertig. Und das sind Kosten. Ne? Da kommt man nicht raus. Und es gibt noch andere Sachen, und die sind nicht wichtig. Und dann, sagen wir mal, entscheidet man sich für ein gottesfürchtiges Leben und sagt so, okay, ich lebe kein ich-zentriertes Leben, sondern ich lebe ein du-zentriertes Leben. Ich nutze das, was ich bin und habe, für jemand anderes. Das bringt auch tolle Sachen, ne? Man hat da oft schöne Früchte. Man hat erstens gute Früchte im Geistlichen und man ist Vorbild und man verändert sein Umfeld zum Positiven, ne? Man sieht auch in anderen, dass es Sinn macht, was man tut. Man sammelt sich einen Schatz, der nicht verwest. Die Dinge, die man dort erntet und wo man da drin wächst, und die werden nicht veraltet oder gehen kaputt. Das ist was Wundervolles, ne? Man hat eine ganz andere Gemeinschaft mit Gott und man kriegt auch eine ganz andere Tiefe mit Gott, ne? Weil man die braucht. Aber auch da sind Opfer drin und Lasten, ne? Weil du kommst da auch nicht raus, nämlich auf der anderen Seite der Rechnung, kostet das einmal deine Wünsche und Träume und deine Rechte als Lebewesen und Mensch, die musst du bereit sein, dann aufzugeben, ne? Und du musst den Willen und nehmen von jemand anderen für dich und für die andere Person, ne? Das heißt, du musst Dinge tun manchmal, die du nicht tun willst, ne? Du musst Dinge leisten, die du gar nicht leisten kannst. Wo du demütig zu jemandem gehen musst und zu Gott betteln musst, so gib mir die Kraft, das zu tun, oder das Herz. Ich hasse diese Person, ich kann die nicht lieben gerade. Die hat mich verletzt. So, ne? Und es kostet aber ein gottesfürchtiges Leben in meinen Augen, wenn ich so die Rechnung mir angucke, das Pro und Contra kostet mehr als das gottlose Leben. Ne? Weil wenn du dein Leben komplett anderen gibst, dann ist es ein tägliches Selbststerben. Dann heißt es, dass du auch in einem geistlichen Kampf drinne bist, den du kämpfst. Dann heißt es, dass du weinst für die Menschen, Angst hast für die Menschen, mit ihren Sorgen mitfieberst, ne, dass du dich komplett aufgibst in deiner Situation. Und das sehe ich hier oft. Mir geht's eigentlich richtig gut. Aber die Sünden, die Sorgen, die Ängste und Nöte von den Leuten, die Gott mir herstellt, ich empfinde so, als ob ich dasselbe gerade durchmache. Ne? Obwohl das gar nichts mit mir eigentlich zu tun hat, muss ich mich doch opfern und zum Teil das mit irgendwie tragen im Gebet und dann allem, ne? Um reinzusprechen. Es kostet echt viel. Das, was, wo die, du einem gottlosen Leben, was man da Ferien nennt oder Freizeit oder Wochenende, das hast du in einem gottesfürchtigen Leben manchmal nicht. Ne? Und da heißt es so, oh, ich habe nur gedient und gepowert, und auf einmal kommt eine SMS, du hast einen freien Tag einfach so geschenkt bekommen, wo kein Plan drin ist. Und du bist einfach nur ausgesaugt. So von der ganzen Arbeit und den Menschen. Ne? Und auf einmal kommt eine SMS, bei mir war es so, ne? Nach unserem ersten Besuch. Oh Stefan, wir sind auf dem Weg nach Hause. Können wir heute bei euch vorbeikommen, bei euch schlafen? Die wohnen in Polen. Ne? Auch ein Missionars-Ehepaar, sehr amerikanisch, sehr viel redend, sehr anstrengend redend, also man braucht Kraft, ne? Und dann können wir ja morgen früh noch uns zusammen frühstücken und zusammen quatschen und so weiter, und wir wollen dann mittags gehen. Und ich sage, morgen habe ich echt viel zu tun. Ich muss noch einkaufen, Dorot muss noch einen Kuchen backen fürs Café und dann müssen wir um 12 spätestens vorbereiten und so weiter. Ich so, ey. Und ich habe das Ding zur Seite gelegt und habe gesagt, ich melde mich da jetzt nicht, ich antworte da nicht. Es war früh morgens halb 10, ne? Kinder waren endlich fertig mit Frühstücken und ich bin auf meine Couch und habe Füße hochgelegt und einen Kaffee. Ne? Und ich habe mich echt gewehrt. Ich war wirklich körperlich am Ende und ich habe gemeckert. Ich war in dem Moment echt sauer auf Gott. Ich dachte, warum machst du das? Was habe ich dir denn getan? Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Nee, das mache ich nicht. Ne? Weil es gibt Menschen, die sind sehr anstrengend, ne? Und einnehmend. Und dafür hatte ich keine Kraft, keine Lust und ich war so im Fleisch, ich habe die ganze Zeit nur gemeckert. Innerlich so, ne? Wie ein trotziges Kind. So Arme verschränkt und gesagt, nö. Ne? Wisst ihr, ich bin bereit, selbst zu sterben, aber jetzt nicht. So. Ne? Und dann musste ich an die Predigt denken von Paul am Sonntag, die er gemacht hat. Ne? Dass man in Gott halt, dass das, was wir haben und tun hier, dass es halt, ich nehme es in meinen Worten, ein Same ist, sagt Paulus, ne? Und der Same muss sterben. Ne? Und dann kommt eigentlich der eigentliche Körper, steht im 1. Korinther oder 2. Korinther. Dann kommt eigentlich der wahre Körper raus und wird sichtbar. Und der hat Frucht. Der sieht ganz anders aus als der Same. Ne? So, und jeder Same hat einen anderen Körper, ne? So, und das ist halt das, was Jesus meint mit, wir müssen uns selbst sterben jeden Tag. Ich dachte dann daran, ne? Dachte dann halt irgendwann so, ja, du hast ja recht. Tut mir leid, dass ich gemeckert habe. Ne? Okay, ich mach das jetzt. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja klar, könnt ihr vorbeikommen und so. Ne? Und da. So, aber. Und dann war es eine echt gute Zeit, also ich habe ohne grundlos gemeckert. Ne? Aber dieses Selbststerben ist halt, das ist ein Ding, was halt wirklich mit auf dieser Liste steht, wenn man gottesfürchtig leben will. Und die, die keinen Grund haben, selbst zu sterben und behaupten, sind gottesfürchtig, die lügen. Weil du kommst da nicht raus. Jemand anderes zu lieben, das kostet. Ne? Und das nervt. Seine eigenen Träume und Wünsche und Fantasien und Wertvorstellungen hinzulegen, damit was anderes funktioniert und aufbaut, das nervt. Das kostet manchmal echt alles. Ne? Aber was du halt nicht vergessen darfst, wenn ich mir aber die Rechnung angucke, ja, dieses gottesfürchtige Leben bringt viel mehr Last und Opfer mit als dieses gottlose, wo ich für mich lebe. Aber wenn ich die andere Seite mir umdrehe, so, ne, was es bringt, dann sehe ich aber super viele mehr Vorteile auch, die es mitbringt, als das Gottlose, ne, das in mich investieren. So, weil, was ich da alles habe, an Zuversicht und im Endeffekt das, was da rauskommt, was mir bleibt, das ist veraltet nicht, es bleibt in der Ewigkeit schön und herrlich und kostbar und das wird mir nicht weggenommen, ne. Das andere, wo ich baue und so, das wird weggenommen. Selbst ich mit meinen Talenten werde irgendwann weggenommen. Ich sterbe und keine Sau oben im Himmel interessiert es mehr, was ich wusste zum Predigen oder wie ich Gitarre gespielt habe oder was auch immer so, ne? Das wird alles nicht mehr wichtig sein dann, ne? Und von daher ist es ziemlich töricht, sein neues Leben zu nehmen. Und in der Ich-Perspektive weiterzumachen. Ne? Ehe kostet alles. Wenn man eine gute Ehe will. Und dann kommen noch Kinder dazu, die machen es nicht einfacher. Ne? Und das kostet noch mehr dann, ne? Wenn man eine gute, gesunde Familie will. Und im Endeffekt, ja, hat das mich gekostet. Ich musste oft gebrochen werden oder geschlagen von Gott, ne, weil ich da sitzen wollte wie ein Kind in meiner kleinen Welt und weitermachen will. Aber auf der anderen Seite, jetzt im Nachhinein, sehe ich nur, oh, auf der Liste, dass ich mich dafür entschieden habe, die war. Das Positive ist viel länger, auch wenn das Negative länger ist. Hätte ich ein Single-Leben gehabt, so ein, ey, ich hätte Spaß. Ne? Ich würde rausgehen mit Jesus, so war es, bevor ich geheiratet habe. Kam nach Hause, wenn ich Ruhe brauchte, da habe ich Tür zugemacht. Ne, wenn ich Zeit hatte, habe ich gemacht, was ich wollte, wann ich es wollte, wie ich es wollte. Wenn ich kein Geld hatte, habe ich gehungert, war in Ordnung. Ne, hatte ich Geld, habe ich gefressen, war in Ordnung. Was ich wollte, wollte ich mich mit jemandem treffen, was ich nie wollte. Hätte ich mich mit jemandem treffen können, wann ich will, ne, ohne mich zu rechtfertigen. Ehe bedeutet, du musst dich die ganze Zeit rechtfertigen. Aber im Endeffekt, das Positive daraus ist auch viel, viel mehr als das Leben, das ich gehabt hätte ohne meine Frau. Weil da, was da bleibt und was da wächst, das ist was, was nicht verwelkt und nicht alt wird. Von daher lasst uns beten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und zwar täglich. Herr, ich danke dir, dass du diesen Menschen da befreit hast von so vielen Dämonen, die in ihm waren. Und dass du auch zu uns kamst. Ja, manche Brüder, die ich kenne, oder Schwestern, als die zu dir kamen, waren die wirklich hässlich und abstoßend von ihrem Leben und ihren Verletzungen. Und doch, du hast sie aufgenommen und man durfte zugucken, wie du sie bekleidest mit Schönheit und Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Ja, du hast so viel für uns getan und tust es immer noch jeden Tag. Ja, und ich danke dir, dass ich auch wissen darf, dass die Last, die du gibst, nicht zu schwer sein wird. Ja, und ich weiß noch, wie es war, als ich komplett ohne dich gelebt habe, da hatte ich auch meine Lasten, die ich tragen musste, aber die waren mir echt zu schwer. So, und ja, ich danke, dass du uns Sinn gegeben hast. Ich bitte dich für die Ehen hier in der Gemeinde, dass du die segnest und dass du jedem Dämon wehrst, einfach irgendwo Spaltung reinzubringen. Gib uns und lass uns wachsen in deiner Gnade und Liebe, Herr, so dass wir dem anderen dienen und eine Frucht kriegen, die ewig bleibt und gesund und stark ist und auch andere mit segnet. Ja. Hilf uns klar zu sehen und wach zu sein hier in dieser Welt. Und ich weiß, du kommst bald und da freue ich mich drauf, ja. Bitte komm. Ja, oh, bis dahin, sei uns nah und sei uns laut. Amen.